Breitband-Topic.
Viele Erwartungen ruhten ja auf dem Bericht des Sachverständigenrats der Bundesregierung, der Anfang Juli erschienen ist und in dem 18 WissenschaftlerInnen die Ergebnisse ihrer Untersuchungen zu den bisher eingesetzten Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie veröffentlichen sollten.
Ja, das Problem ist, die WissenschaftlerInnen, die haben diesen Abschlussbericht nur unter Vorbehalt veröffentlichen können, denn, so ihre Aussage, sie konnten die Maßnahmen nicht wirklich bewerten, weil nämlich Daten fehlten.
Schuld an dieser miserablen Faktenlage soll unter anderem auch das Robert-Koch-Institut tragen, aber ist das wirklich so und welche Daten fehlen eigentlich? Carina Schröder hat nach Antworten gesucht.
Es fehlt an Daten. In dem Punkt stimmt der Physiker Dirk Brockmann zu. Doch wenn es um die Schuldfrage geht, nimmt er das Robert-Koch-Institut in Schutz.
Wenn ich einem Rennfahrer sage, du machst jetzt bei der Formel 1 mit und ich stelle ihm dafür aber eine Seifenkiste zur Verfügung, dann muss ich mich nicht wundern, dass es nicht funktioniert. Also der Wille ist auf jeden Fall da.
Soll heißen, das Robert-Koch-Institut möchte ja bessere Daten liefern, doch es fehlt an Geld. Ganz überraschend kommt diese Einschätzung von Dirk Brockmann nicht. Er leitet selbst eine unabhängige Projektgruppe am RKI und forscht mit digitalen Mitteln zu Epidemien an der Humboldt-Universität Berlin. Er erstellt auch Prognosen darüber, wie sich eine Epidemie entwickeln kann. In Bezug auf Corona brauchen ForscherInnen wie er unter anderem genaue Erhebungen zum Virus, zur Inzidenz und zur Hospitalisierungsrate. Das ist die Zahl der Krankenhauseinweisungen pro 100.000 Einwohner in einem festgelegten Zeitraum. Und?
Kontakthäufigkeiten, Kontaktnetzwerke, also alles, was wirtsseitig da ist, müsste gewonnen werden. Und zwar auch schnell. Und da können halt digitale Tools sehr helfen. Und da stehen wir halt momentan noch nicht so gut da.
Helfen könnten zum Beispiel schon regelmäßige Befragungen und Stichprobentestungen von BürgerInnen, solche, die auch immer wieder in Großbritannien durchgeführt werden. Oder auch Projekte wie die sogenannten Corona-Datenspenden vom Robert-Koch-Institut.
Das ist ein Projekt, wo mittlerweile 500.000 Menschen ihre Daten, die gewonnen werden, aus Fitness-Trackern, also Schlafdaten, Herzrhythmusdaten und Aktivitätsdaten spenden freiwillig, auch immer Zugriff haben und auch an Umfragen teilnehmen.
Außerdem sagt Brockmann, die einzelnen Daten nützen nur wenig. Vielmehr müssen diese als Bündel verstanden und ausgewertet werden. Da fehle es in Deutschland aber an Know-how und DatenwissenschaftlerInnen. Begeistert ist Dirk Brockmann hingegen von den Medien und deren Bemühungen, auch mit wenigen Daten Aufklärungsarbeit zu leisten.
Relativ schnell haben sich sehr, sehr anspruchsvolle, zum Beispiel Visualisierung der Lage, ausgebildet. Also Datenjournalismus ist gewachsen total.
Dazu gehört zum Beispiel Zeit Online. Datenjournalist Christian End und sein Team haben bereits zu Beginn der Pandemie eigene Daten erhoben, etwa die Gesundheitsämter selbst angefragt, daraus Schaubilder und Artikel verfasst. Denn die Datenlage sei besonders problematisch gewesen. Zum Beispiel bei der Übermittlung der Infektionszahlen von den Gesundheitsämtern an das RKI.
Wir müssen jetzt viel mehr auf die Krankenhäuser schauen. Und dort gibt es wirklich nach wie vor keine guten Daten. Ich habe es erwähnt, die Labore melden inzwischen digital an die Gesundheitsämter. Die Krankenhäuser faxen aber ihr quasi nach wie vor.
Die Schuld dafür sieht Christian End beim Bundesgesundheitsministerium. Mittlerweile hat Zeit Online die eigene Datenerhebung allerdings eingestellt. Denn, so die Begründung, Datenbereitstellung und Übermittlung des RKI hätten sich verbessert. Dennoch fehle es weiterhin an Zahlen und Daten. Die Menschen würden sich zum Beispiel weniger offiziell testen lassen. Für die Berichterstattung und Einschätzung der Lage, auch im Hinblick auf den Herbst, ist das ein echtes Problem.
Ja, und das dürfte in der Tat ein richtiges Problem werden. Aber in diesem Fall kann man immerhin sagen, dass es für diese Prognose nicht an einer Datengrundlage fehlt. Die haben wir. Wir wissen, dass wir zu wenig wissen.
Was wir alles wissen könnten, wenn wir Daten anders erheben und verarbeiten würden, darüber sprechen wir gleich mit dem Datenjournalisten Björn Schwenker. Die Meinungen dazu, wie man Corona am besten bekämpft, die gehen ja bekanntlich sehr weit auseinander. Auch im dritten Jahr der Pandemie hat sich daran nichts geändert.
Leider ist es aber auch im dritten Jahr der Pandemie nicht gelungen, bestimmte Positionen in der Debatte mal durch eine ausreichende Datenlage wirklich zu erhärten. Wir wissen ja zu diesem Zeitpunkt zum Beispiel noch nicht mal, wie viele Menschen überhaupt infiziert sind.
Entweder fehlen Daten oder wo sie vorhanden sind, können sie nur ganz schwer ausgewertet werden. Das erschwert auch eine Berichterstattung, die aufklärt, analysiert und Vorschläge gemacht vielleicht.
Schon vor über 2 Jahren haben DatenjournalistInnen in einem offenen Brief das Robert-Koch-Institut dazu aufgefordert, tagesaktuelle und auch maschinenlesbare Daten mal bitte zur Verfügung zu stellen.
Und was hat sich eigentlich seitdem getan? Darüber haben wir mit Björn Schwendker, Datenjournalist beim NDR, gesprochen. Und unsere erste Frage an ihn war, ob JournalistInnen heute überhaupt valide über Corona berichten können.
Ja, das ist die Gretchenfrage. Wir versuchen es so gut wie möglich zu machen. Und das bedeutet, dass wir, wenn wir Daten zeigen, sozusagen im Kleingedruckten und im Textbereich schreiben, passt auf, das ist hier ein bisschen verzerrt, aus folgenden Gründen ist das hier vielleicht unterschätzt. Aber wir wissen auch von uns selber als Medienkonsumierende, dass man das Kleingedruckte nicht so richtig gut liest. Und darum bleibt es leider auch dabei, dass das Bild der Pandemie, das wir da vermitteln, auch immer ein verzerrtes Bild ist, insofern die Daten auch verzerrt sind. Das ist für uns als Journalisten eine echte Zwickmühle.
In der Vergangenheit wurde immer viel diskutiert darüber, wie die Daten übermittelt wurden von den verantwortlichen Stellen. Heutzutage geht es eher darum, dass es gar nicht genug Daten sind. Welche Daten fehlen denn?
Da gibt es viele. Man könnte bei der offensichtlichsten beginnen, nämlich der Frage, wie viele Menschen sind eigentlich überhaupt infiziert? Also diese 7-Tage-Inzidenz, die wir inzwischen kennen, ja, und die uns ja auch zeigt, kommt jetzt die nächste Welle oder geht gerade eine, da haben wir eine riesige Dunkelziffer. Das heißt, diese Zahl unterschätzt die Situation immer. Das tat sie schon immer, aber das wird immer stärker, diese Unterschätzung, was daran liegt, dass sich die Art, wie wir testen, immer wieder ändert und immer weniger Tests gemacht werden. Wir wissen wenig. Wir wissen nicht, was ist mit dieser Sommerwelle, die wir da gerade sehen, hat die jetzt schon ihr Maximum erreicht oder testet nur keiner mehr? Gleichzeitig kommt es dann zu solchen Sachen, wie dass jetzt die Ämter am Wochenende gar nicht mehr melden. Dann sehen die Kurven da immer ganz komisch aus. Wir könnten eigentlich am Wochenende immer dran schreiben, also hier ist eigentlich alles verkehrt. Und dann aber Montag, Dienstag gibt es auch Artefakte wegen vielen Nachmeldungen. Das könnten wir also auch schreiben. Also dieses Grunddatum, wie stark ist die Pandemie, wie viel sind infiziert, das fehlt uns eigentlich in richtiger Form. Aber generell sind alle Corona-Daten im Moment betroffen. Alles wird zurückgefahren. Die Corona-Pandemie ist so ein bisschen abmoderiert und die Ressourcen in den Ämtern, in den Testzentren, Laboren, auch beim Robert-Koch-Institut im RKI, die gehen jetzt auch wieder in andere Projekte rein und es gibt weniger Daten, es gibt seltener Daten, sie werden schlechter, sie sind nicht mehr so gut maschinenlesbar. Also wir haben eigentlich generell ein Problem.
Also es fehlen auf der einen Seite Daten und auf der anderen Seite, das hört man ja oft, ist es so, dass viele Daten schlecht digitalisiert wurden. Ist das korrekt?
Deutschland hat generell ein großes Problem mit der Digitalisierung. Das heißt konkret für die Pandemie, manche Daten werden gar nicht erst digital erhoben. Zum Beispiel die Impfungen. Nicht jedes Bundesland hat ein digitales Impfmonitoring und entsprechend gibt es dann einfach weniger Daten oder es dauert sehr viel länger, bis die kommen. Das führt dann wieder zu Unterschätzungen oder Überschätzungen, ist einfach falsch. Ja. Manchmal gibt es dann digitale Daten, aber dann verstehen sich die digitalen Systeme nicht untereinander. Das heißt, der Computer oder die Software, die ein Gesundheitsamt oder ein Krankenhaus benutzen, die können halt einfach nicht miteinander sprechen. Und dieses Nicht-Miteinander-Sprechen ist so das Grundproblem dabei. Man hat einfach keine einheitlichen Standards. Es wird oft gesagt, das Geld fehlt, das stimmt auch, aber es gibt einfach den mangelnden einheitlichen politischen Willen, dem Priorität zu geben.
Jetzt haben wir, man muss im Bereich der Digitalisierung immer noch sagen, eine neue Bundesregierung, weil das da gerade alles sehr, sehr langsam anläuft. Gibt es denn da von der Seite Pläne, irgendwie die Datenbasis zu verbessern?
Man spricht davon, jetzt gerade auch, weil viel Kritik vom Expertenrat der Bundesregierung kam und auch aus der Ärzteschaft, dass man doch jetzt nur bessere Daten braucht, mal nach 2 Jahren Pandemie. Und dann hört man aus Berlin, wir wollen die Digitalisierung jetzt vorantreiben, damit wir fit sind für die Corona-Wellen im Herbst. Das ist eigentlich illusorisch. Ne? Also wir haben dann Rückstand von Jahrzehnten. Wie will man das denn jetzt in wenigen Monaten aufholen? Wenn man mal ein bisschen zurückguckt, im Januar saß Karl Lauterbach vor der Pressekonferenz und hat gesagt, in 1-2 Wochen haben wir die Hospitalisierungsraten, also wie viele Menschen mit Corona ins Krankenhaus kommen, digital und schnell und sofort für alle verfügbar. Davon merken wir nichts. Wir haben da Verzögerungen von Wochen und massive Unterschätzungen heute noch.
Gibt es denn auch ein paar positive Meldungen diesbezüglich? Also ist Ihre Arbeit irgendwo auch einfacher geworden?
Ja, wir DatenjournalistInnen sind ja direkte Datenkunden, vor allem des Robert-Koch-Institutes, das da stark in der Kritik stand, auch von uns JournalistInnen. Und da hat man sich schon bemüht, uns entgegenzukommen, uns mehr Dateien zur Verfügung zu stellen, uns besser zu verstehen. Es gab dort Treffen. Das Grundproblem bleibt aber, dass es auch dort eigentlich keine Stelle gibt oder das RKI sich gar nicht so versteht, dass es für die Datenlieferung an die Öffentlichkeit da ist. Man ist dort eher Politikberater und möchte die Deutungshoheit bei sich haben. Und wenn man die Daten rausgibt, dann übergibt man ja sozusagen auch die Deutungshoheit. Wobei man zur Ehrenrettung des RKI auch sagen muss, es gibt dort einfach eine nicht unbegründete Angst, dass da draußen sozusagen jede Menge Fake News auch aus den Daten gemacht werden. Und das wird natürlich umso leichter, je schlechter die Daten sind. Und das wiederum ist nicht die Schuld des RKIs, sondern letztlich die Schuld der Politik.
Wenn das in Deutschland alles so schlecht läuft, kann man da vielleicht woanders hingucken, ob es besser gehen kann? Gibt es Methoden, Daten zu erheben, die besser funktionieren, zum Beispiel im Ausland?
Ja, die gibt es. Man könnte zum Beispiel einfach mal in die Niederlande gucken, wo sie etwas ein wenig skurril anmutendes machen. Nämlich sie untersuchen das Klärwasser und zwar in der Fläche und nehmen dort Proben und schauen, wie viel Coronaviren der verschiedenen Mutationen, man kann das aber auch mit anderen Viren machen, sind da drin. Und so kriegt man ein sehr aktuelles und sehr schnelles Bild davon, wie die Pandemie sich gerade entwickelt, kann sehr früh reagieren und ist völlig unabhängig von jeder Teststrategie. Die Meldungen, die wir über die Gesundheitsämter kriegen, die Fallzahlen, die hängen ja immer davon ab, wie sehr getestet wird. Aus Klo geht man immer sozusagen. Darum wären diese Daten gut und auch neue Mutationen kann man sehr gut erkennen. In Deutschland gibt es immerhin Testprojekte, aber man ist auch da etwas langsamer. Das bräuchte auch mal ein wenig politischen Schub.
Aber dieses Thema wird ja diskutiert. Also Daten aus der Kloake sollen erhoben werden. Wie schätzen Sie das denn ein, wenn das nun jetzt passieren sollte, großflächig? Wäre das denn ausreichend Informationsmaterial, um zum Beispiel auch in der wissenschaftlichen Politikberatung ein bisschen voranzukommen? Wir hatten jetzt gerade erst diesen Versuch des Expertenrats zu bewerten, welche Corona-Maßnahmen wirksam sind. Das war ja auch nicht ganz einfach für diesen Rat, weil eben die Datenlage so dürftig war.
Diese Untersuchung des Abwassers wäre ein Schritt nach vorne, aber dafür reicht es dann natürlich auch nicht. Der Expertenrat hat ja völlig ungefragt übrigens in seiner Expertise hervorgehoben, dass die Daten eben nicht reichen, um diesen Auftrag zu erfüllen, nämlich zu untersuchen, welche Maßnahmen gegen Corona einfach helfen. Und das ist eigentlich ein Armutszeugnis. Ja. Dazu reicht es nicht, Klärwasser zu untersuchen. Dazu braucht man etwas, wie es zum Beispiel in Großbritannien jetzt schon seit langer Zeit erfolgreich praktiziert wird, nämlich eine sogenannte Längsschnittstudie, wo man sich eine große repräsentative Gruppe der Bevölkerung nimmt und die immer wieder testet, auch ganz egal, ob die jetzt Symptome haben oder nicht. So kann man nämlich hochrechnen auf die wirklichen Fallzahlen, ohne Dunkelziffer, ohne Abhängigkeit von irgendeiner Teststrategie. Und man kriegt darüber hinaus noch ganz andere Angaben dieser Menschen, die man ja dann kennt, also soziodemografische Angaben zum Einkommen, zur Herkunft, zum Impfstatus, dazu, welche Schutzmaßnahmen dort ergriffen wurden. Und dann kann man das analysieren und untersuchen und so eine Maßnahmenbewertung machen, wie der Expertenrat sie jetzt hätte machen sollen. Aber eigentlich ist er in Deutschland damit ja quasi gescheitert.
Wenn man das jetzt alles zusammenfasst, könnte man sagen, es gibt also einerseits eine Krankheit, die eine Pandemie macht seit langer Zeit und auch eine Belastung für uns als Gesellschaft ist. Und es gibt eine Politik, die, mal überspitzt gesagt, unmöglich macht, solche wichtigen Daten dazu zu erheben und journalistisch zu kommunizieren. Was bedeutet das dann für unser demokratisches System?
Nicht allzu viel Gutes, fürchte ich, denn Demokratie ist ja letztlich, dass das Volk entscheiden und sich ein Bild machen kann, ja, und die Politik auch zur Rechenschaft ziehen und im Zweifel abwählen kann. Dafür braucht man aber natürlich Informationen, um überhaupt zu verstehen, was da los ist. Also hier braucht man Daten über die Pandemie. Und der Journalismus, vor allem jetzt die DatenjournalistInnen, haben ja die Funktion, diese Daten eben zu verbreiten, zu erklären und den Menschen erstmal zu ermöglichen, die Dinge einzuordnen und dann ein kritisches Verständnis zu bekommen. Aber ohne Daten können wir das eben nicht machen und weder wir JournalistInnen noch die Menschen können dann die Politik hinterfragen und zur Rechenschaft ziehen. Ne? Und was passiert in so einer Situation? Politik agiert oft kurzsichtig nach eigenen Interessen oder Partikularinteressen, aber eben nicht im Sinne der Mehrheit. Und das gilt nicht nur jetzt, künftig werden auch viele relevante Fragen durch Daten verstanden werden. Die Inflation, die jetzt hochkommt, Gasversorgung, Klima. Ich glaube, es gilt über das Thema Corona hinaus, je weniger öffentliche Daten wir haben, desto weniger Demokratie können wir leben. Mit desto mehr Fremdbestimmung durch irgendwelche willkürlichen politischen Entscheidungen müssen wir leben. Und weniger Daten heißt am Ende dann immer für uns weniger Freiheit.
Der Datenjournalist Björn Schwendker war das zu der Frage, wie man die Datenlage in Deutschland in Sachen Corona vielleicht auch verbessern könnte und warum das immer noch nicht wirklich so angegangen wird, wie man sich das wünschen würde. Ein Thema, das uns sicher noch eine Weile begleiten wird.